SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
Hallo, ich bin Frank König. Heute geht's mal wieder um Fleetwood Mac. Diesmal um ihr Album Tango in the Night von 1987. 10 Jahre nach Rumours kam ein weiterer Meilenstein der Band. Und man könnte auch sagen, es geht weiter mit Männer und Frauen mit zu vielen Nerven. Teil 2 von Drama, Liebe, Wahnsinn. Und wie das auch bei Fortsetzungen im Film ist, so mussten Fleetwood Mac in ihrem komplexen Beziehungsgeflecht auch noch einen draufsetzen. Über diese Exzesse wird noch zu reden sein. Tatsache ist, immer wenn es so richtig rund ging bei Fleetwood Mac, kamen auch die besten runden Scheiben raus. Und so klingt Tango in the Night. Big Love, Seven Wonders, Caroline, Tango in the Night, Mystified, Little Lies und Family Man waren das. Ich begrüße aus der SWR1 Musikredaktion Katharina Heinius und Christian Pfarr.
Hallo.
Hallo.
Katharina, Tango in the Night ist für dich ein Meilenstein, weil?
Dieses Album beweist, dass Musik ein Gemeinschaftsprojekt ist und selten einer allein eine Musikmagie ausstrahlen kann. Es geht um Gemeinschaft. Keine der gleichzeitig stattfindenden Soloaktivitäten der Bandmitglieder war erfolgreich. Sie gemeinsam aber schon.
Christian, wir befinden uns im Jahr 1987. Was war los in der Welt, in der Musik und bei Fleetwood Mac?
Also in der Welt waren damals relativ ruhige Zeiten. Ausnahmsweise mal, hat sich dann sehr schnell geändert. In der Musik war los, dass sich damals kein Generationenkonflikt ergeben hat. Die Eltern und die Jugendlichen haben dieselbe Musik gehört, nämlich Tina Turner, Phil Collins, Joe Cocker. Also es gab da wenig Bewegung, sondern da wurde irgendwie so der gepflegte Mainstream geliebt. Und da passt übrigens dann auch das Album von Fleetwood Mac dazu. Bei der Band war los, dass sie eigentlich nicht mehr existierte. Sondern jeder hat, wie gesagt, seine Solo-Aktivitäten gemacht und es war ja mehr oder weniger ein Zufall, dass bei der Produktion eines neuen Solo-Albums die anderen auch da waren und dann haben sie sich zusammengerauft, mal wieder.
Hat Mick Fleetwood nicht sogar im Wohnwagen gelebt? Ist er nicht sogar da im Wohnwagen angereist irgendwie?
mit Mick Fleetwood kam zu Lindsay Buckingham im Wohnwagen, um halt ständig dabei sein zu können, ne? Weil er war der Einzige, der halt irgendwie enger mit Lindsay Buckingham da zusammengearbeitet hat. War ja auch die Triebfeder für dieses Album. Die anderen haben ihn ja immer so den Big Daddy genannt. Er war so der Klebstoff, der Fleetwood Mac eben zusammengehalten hat. Und der ist im Wohnmobil angereist und die anderen kamen eigentlich für die jeweilige Session nur so reingeschneit.
Und hier kommt der Opener von Tango in the Night, Big Love. Looking out for love in the night so still. Oh, how house on the hill, looking out for love. Big Love, die große Liebe inklusive rhythmischer Luststöhner, die im weiteren Verlauf des Stückes zu hören sind. Big Love, ein Stück geschrieben von Gitarrist Lindsey Buckingham, aufgenommen sozusagen im, Achtung, Wortspiel, Buckingham Palace im Homestudio, im Haus von Lindsey Buckingham. Und jetzt gab es wieder Rumors, also Gerüchte, wer denn diese große Liebe sei. Sind es am Ende Lindsey Buckingham und Stevie Nicks? Sind sie wieder ein Paar? Wer stöhnt denn da so lustvoll? Aber nein, alles nur Fake und das aus gutem Grund, Katharina.
Ja, aus richtig gutem Grund. Wer da stöhnt, ist Lindsey Buckingham selber, und zwar einmal tief und einmal hoch. Also diese vermeintliche Frauenstimme, die man da hört oder der gerne angedichtet wurde oder wo die Fans gerne spekuliert haben, dass das doch Stevie Nicks sein könnte. Also die beiden, die ja mal ein Liebespaar waren, das ist sie definitiv nicht. Und für sie war es auch ehrlich gesagt eine Riesenhürde, diesen Song aufzunehmen, weil Lindsey Buckingham hat das Album in seinem Haus aufgenommen, praktisch Home Recording, Home Office mäßig, könnte man heute sagen. Und ja, einen Raum, den er da gerade für Gesangsaufnahmen gern genutzt hat, war sein Schlafzimmer. Und dieses Schlafzimmer hat er natürlich mit seiner neuen Partnerin benutzt. Und Stevie Nicks, wir können uns vorstellen, also das war eine Farce, sie in diesem Schlafzimmer diesen Song singen zu lassen und dann auch noch stöhnen zu lassen. Also ganz ehrlich, da wäre ich auch rückwärts aus diesem Raum rausgelaufen, hätte gesagt, ihr habt wohl einen Vogel. Ja. Und Lindsey Buckingham hat dann tatsächlich selber die Stöhner aufgenommen und hat sie dann durch einen Oszillatoren laufen lassen. Und deswegen ist es dann einmal höher und einmal tiefer, seine eigene Stimme.
Aber das muss man sich mal vorstellen, jetzt die ganze Welt hört da tatsächlich Stevie Nicks, obwohl sie es ja nun Nicks ist.
Ich habe das immer als das Hundegebell interpretiert. Muss
ja, nee, aber das ist doch wirklich verrückt, ne? Was so eine, was sich über die Musik vermittelt, sozusagen auf der Meta-Ebene, jeder glaubt, aha, das tragische Paar da und jetzt ist es aber nur er, der das macht. Ist schon eine verrückte Geschichte mit dieser Verbindung. Stevie Nicks hat überhaupt diese Sessions nur ertragen können, wenn sie berauscht war. Das war für sie wirklich sehr hart. Die ist wirklich nur zu den nötigsten Aufnahmen dort im Studio beziehungsweise im Haus von Lindsey Buckingham erschienen. Das Faszinierende an Tango in the Night ist ja auch, dass es mit weltweit mehr als 15 Millionen verkauften Exemplaren das zweiterfolgreichste Fleetwood Mac-Album seit Rumors ist oder nach Rumors ist. 10 Jahre danach schaffen sie es also wieder einen Multimillionen-Seller, und so wie Rumors den Sound der 70er mitgeprägt hat, gelingt mit Tango in the Night ein typischer Fleetwood Mac-Sound der 80er, Christian. Was waren die Zutaten, um den Fleetwood Mac-Sound in die 80er zu katapultieren?
Also erstmal einen anderen Einsatz von Keyboards. In den 70ern hat Christine McVie Klavier gespielt, Orgel gespielt, ab und zu mal einen Synthesizer angelangt. Dieses Album ist eigentlich ein Synthie-Pop-Album in gewisser Hinsicht. Auch Lindsey Buckingham spielt überwiegend Keyboards und nicht Gitarre, zumindest das, was man hört. Und er hat auch das Programming teilweise gemacht, das Drum-Programming. Also es ist ein Album, das letzten Endes tatsächlich Fleetwood Mac in die 80er, in den elektronischen Sound der 80er, in die quantisierten Taktabläufe der 80er katapultiert, würde ich sogar sagen. Also das musste nicht unbedingt Fleetwood Mac sein. Gewisse melodische Wendungen, klar, die hört man. Das ist halt das Repertoire, was ein Songschreiber hat. Aber der Sound ist ein vollkommen anderer.
Dieses Big Love wurde ja auch etliche Male gesampelt für diverse andere Produktionen. Ne? Das ist ja schon so ein ganz prägender Sound gewesen. Auch dieser brachiale Drum-Sound auch. Ne?
Ja, das ist natürlich auch durch Phil Collins hoffähig geworden, beziehungsweise es war dann so angesagt, dass man, wenn man in sein wollte, musste man das auch machen. Sonst war man einfach dated. Das heißt, sonst war man altmodischer Hippie-Fuzzi.
Ja. Der Song wurde auf der anschließenden Tour übrigens nicht gespielt, weil Lindsey Buckingham die Band verlassen hat. Mick Fleetwood sagt zu Buckinghams Ausstieg, etwas traurig ist, dass der Ruhm dafür nie wirklich Lindsey zugeschrieben wurde, also zu dem Album, weil er danach bei der Tour nicht anwesend war. Er wurde genötigt und überredet, dieses Album zu machen, hauptsächlich von mir. Und es ist ihm hoch anzurechnen, dass er alles, wovon er geträumt hatte, einschließlich der Aufnahme eines eigenen Albums für Fleetwood Mac beiseite gelegt hat. Aber dann wurde ihm klar, dass er einen Fehler gemacht hatte. Lindsay wurde nicht gehört, wir haben ihn einfach nicht verstanden. Das ist schon echt auch wieder eine tragische Fleetwood Mac-Geschichte, dass er dieses Album macht und dann erstmal abtaucht, verschwindet und erst viel später wieder dazustößt und jetzt auch wieder nicht mehr dabei ist.
Ich glaube auch, Lindsay Buckingham ist keine einfache Person. Also das ist schon auch eine Künstlerpersönlichkeit, der sich in der Band eigentlich nie so richtig integrieren wollte, sondern der hat sein eigenes Ding gemacht. Das war eigentlich bei Rumors auch so. Nur da war das eben gitarrenlastiger und der Bandsound hat noch mehr geatmet. Es war noch eine Band. Hier war das ja keine Band mehr, sondern das war ein Projekt, zu dem man sich zusammengefunden hat. Jeder hat sein eigenes Ding gemacht und dann gab es eben auch noch Fleetwood Mac bei Bedarf. Und der Bedarf war dann für ihn in dem Moment gedeckt, wo er sagt, wir gehen auf Tour und jetzt muss ich das spielen und das spielen, wozu ich überhaupt keine Lust habe. Und am Ende wollten die noch Black Magic Woman und Albatros von mir hören und so weiter. Also das, glaube ich, war mit ausschlaggebend.
Ich glaube auch, dass ihm das in die Karten gespielt hat am Ende, dass die anderen sich so rausgezogen haben und zurückgezogen haben und gut, Mick Fleetwood, der ja anwesend war und da war, aber ihn nicht weiter, also der hat ihn ja mehr zu dem Projekt ermutigt, also ich glaube auch, diese ganze Situation hat ihm eigentlich mehr in die Karten gespielt, dass die anderen nur kamen, wenn sie ihre Parts einsingen wollten, oder es war ja auch so, dass Stevie Nicks zum Beispiel ja auch ihre Demos vorab hingeschickt hat, damit sie schon mal irgendwie was bauen können im Studio und sie dann nur noch kommen muss zum Singen. Also die haben sich da schon versucht, möglichst großzügig aus dem Weg zu gehen. Aber im Grunde war ja Fleetwood Mac, die haben sich ja getrennt nach der Tour 82. Und dann hat ja erstmal jeder ein Soloalbum gemacht, Stevie Nicks sogar zwei. Und John McVie, der ist erstmal segeln gegangen, der hatte erstmal keine Lust mehr irgendwie auf Musik. Und hier kommen sie halt reingeschneit ins Studio, wie sie gerade gebraucht werden. Und ich glaube, das war die ideale Arbeitsweise für Lindsay Buckingham.
Also die haben ja anderthalb Jahre an diesem Album gearbeitet und davon war Stevie Nicks 14 Tage anwesend, zusammengerechnet. Mhm. Und jeder von denen, das muss man auch sagen, das hat Lindsay Buckingham selber auch gesagt, jeder von ihnen war drogenabhängig zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Und gerade im Gruppenzusammenhang weiß man ja, dass Drogen meistens den Gruppenzusammenhang nicht fördern.
Und trotzdem hat auf der Tour Stevie Nicks quasi vor jedem Gig Lindsay Buckingham aufgerufen, zurückzukommen mit den Worten, Lindsay, lass die Kette nicht reißen. Also es ist ja so ein ich kann nicht mit dir und nicht ohne dich Ding gewesen, ganz offensichtlich. Oder bis heute noch, oder?
Das war es ja auf Rumors schon im Prinzip. Also schon da waren ja die Spannungen zwischen den Paaren, auch zwischen Christine McVie und John McVie, waren ja kaum auszuhalten. Also dass Mick Fleetwood das eigentlich die ganze Zeit mitgemacht hat, dieses Affentheater zwischen den beiden Paaren, das ist, glaube ich, auch nur so, weil er wusste, dass die Magie in dieser Fünfer-Kombo einfach steckt. Also dass jeder seinen Teil zu dieser Band beiträgt, damit es Fleetwood Mac ist. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum Mick Fleetwood das über all die Jahre ertragen hat und wie ein Klebstoff auch zusammengehalten hat, weil das auch irgendwie seine Existenz berechtigt.
Nun ja, aber ein Verhältnis mit Stevie Nicks hatte auch er.
Ja, und zwar zu Rumors-Zeiten.
Ja. wie sehr das Album von Lindsay Buckingham geprägt ist, kann man auch am Cover des Albums erkennen. Es zeigt ein Gemälde des australischen Künstlers Brad Livingston Strong, das in Buckinghams Haus hing. Eine knallbunte Dschungelszene ist das, Christian.
Ja, und die ist inspiriert von dem französischen Maler Henri Rousseau, dem Begründer der naiven Malerei. Und der hat ja auch im 19. Jahrhundert gerne Dschungelszenen gemalt, die dann teilweise aussahen, als wäre es ein Kind der Künstler gewesen, was nicht der Fall war, also wo dann auch Löwen im Dschungel stehen und so weiter. Und das war in den 70ern, wurde das sehr populär. Der hat ein richtiges Revival erlebt, der Rousseau, also auf Postern und so weiter. Und hat dann in den offenbar auch andere Künstler inspiriert, in diesem Stil zu malen, wobei das hier wesentlich detaillierter und feiner ausgeführt ist als bei Rousseau.
Steht das Cover in irgendeinem Zusammenhang mit dem Sound von dem Album?
Für mich nicht, muss ich sagen.
Ist das auch so bunt?
Also das ist ja richtig romantisch, das Cover. Ja. Und das kann man jetzt von der Musik nicht durchgehend sagen.
Ich glaube, der einzige Zusammenhang ist der, dass dieses Bild halt im Haus von Lindsay Buckingham hing und das Album im Haus von Lindsay Buckingham entstanden ist. Also so könnte man einen Zusammenhang vielleicht herstellen.
Apropos Romantik, jetzt kommen wir doch noch zu einem romantischen Song. Die zweite Hitsingle aus dem Album ist Seven Wonders und da singt Stevie Nicks aber jetzt wirklich. Seven Wonders, ein Song über eine romantische Liebe, die nicht an die sieben Weltwunder heranreicht. Geschrieben von Sandy Stewart, die oft mit Nicks zusammengearbeitet hat. In diesem Fall hat Stevie Nicks auch ihren Beitrag zum Song geleistet, wenn auch zufällig, Katharina.
Ja, und zwar mit einem Wort. Der Song ist eigentlich von einer anderen US-amerikanischen Songwriterin, nämlich Sandy Stewart, geschrieben, wie du ja schon gesagt hast. Und sie hat ihr Demo von dem Song ohne Textblatt an Stevie Nicks geschickt, weil die beiden in den 80ern viel zusammengearbeitet haben. Also Sandy Stewart hat 84 ihr Soloalbum Cat Dancer veröffentlicht und da hat Stevie Nicks im Background gesungen. Und sie war auch Co-Autorin bei 3 Songs auf dem Stevie Nicks Album Wild Heart. Also die beiden haben schon enger auch zusammengearbeitet und waren auch befreundet. Und genau, und Sandy Stewart hat das Demo von diesem Song eben Stevie Nicks geschickt und sie hat sich das Demo angehört und hat das weitergeleitet an Lindsay Buckingham, um halt den Song für Tango in the Night aufzunehmen. Und sie hat die Textzeile falsch verstanden und zwar all the way down to Emmeline. Also Emmeline hat sie dann als Wort hinzugefügt, weil anscheinend Sandy Stewart auf der Demoaufnahme genuschelt hat. Ich habe leider nicht herausfinden können, was Sandy Stewart im Original gesungen hat. In jedem Fall hat sie Stevie Nicks für dieses Wort Credits im Text gegeben.
Wer oder was ist Emmeline?
Das habe ich mich auch gefragt. Also ich habe es mal gegoogelt.
Ja.
Und habe gedacht, okay, vielleicht ist es irgendwie eine Stadt oder keine Ahnung, irgendwo im Nirgendwo von Amerika. Ich konnte Emmeline tatsächlich nur als Name finden, aber jetzt nicht tatsächlich als Stadt. Ich weiß nicht, ob Christian da vielleicht mehr weiß.
Nee, ich vermute, dass es auch, vielleicht hieß das im Ursprung End of the Line oder irgendwie sowas. Oder To End a Line. Das könnte
aha,
auch
ja,
sein.
Okay.
Und Emmeline kennen wir ja auch als Name, also von daher
ja.
Ist das wahrscheinlich, ich glaube, dass dass Stevie Nicks damals in einem Zustand war, wo sie sich da keine großen Gedanken drüber gemacht hat, was sie singt unter Umständen.
Ja, das glaube ich auch.
Besonders an dem Video zu Seven Wonders ist mir aufgefallen, wie sehr Fleetwood Mac sich den 80ern angepasst haben. Der Sound, okay, aber was ich wirklich noch viel schlimmer finde, der Style. Man muss, glaube ich, schon recht viel koksen, um als Ex-Hippie plötzlich in diesem Hochglanz-Yuppie-Style aufzutreten. Oder ist das nicht auch Teil dieses Lebensstils gewesen, Christian?
Also ich glaube, wenn man in MTV gespielt werden wollte mit seinen Videos, da konnte man jetzt nicht als Zottel-Hippie durch die Gegend mit einer afghanischen Felljacke oder so und einem Schillum in der Hand. Also das wäre kontraproduktiv gewesen. Da gab es schon gewisse Standards, denke ich. Und auch damals wurden ja dann auch die Videos von teilweise renommierten Regisseuren inszeniert. Und da muss dann eben alles stimmen. Da muss auch die Maske stimmen und die Requisiten. Und dann hatten die 80er eben eine eigene Handschrift.
Ja, auf jeden Fall. Seven Wonders ist auch übrigens der Titel der letzten Folge der 3. Staffel der US-Serie American Horror Story. Stevie Nicks spielt eine Nebenrolle und singt den Song. Da geht es aber nicht um die 7 Weltwunder, sondern um 7 Aufgaben, die Junghexen für ihre Hexenprüfung ablegen müssen. Das habe ich mir übrigens angelesen. Das wissen viele Hörerinnen und Hörer sicher besser als ich. Kommen wir wieder zum Album und zum Titeltrack Tango in the Night. Tango in the Night, mein persönlicher Favorit auf dem Album, war auch übrigens ein Chart-Erfolg und das, obwohl es keine Single davon gab. Und irgendwie hört man bei Big Love, Caroline und Tango in the Night auch die Verwandtschaft raus, Katharina.
Ja, weil Lindsay Buckingham diese Songs für sein drittes Soloalbum eigentlich geschrieben hatte. Daher kommt die Verwandtschaft. Also die stammen alle aus der Feder von Lindsay Buckingham. Leider kann man kein Tango drauf tanzen, ne? Also der Titel... Ich habe gerade mal im Kopf probiert, aber das funktioniert nicht. Also wenn es irgendjemand der Hörer schafft, ich freue mich gerne über ein Video, aber ich würde es nicht hinkriegen auf diesen Rhythmus. Was aber interessant ist an der Komposition ist, dass er aufgrund dessen, dass Stevie Nicks sich so komplett rausgezogen hat, hatte halt Lindsay Buckingham mehr Spielfläche, auch mit seinen eigenen Songs. Und da er ja sowieso dieses Album bei sich zu Hause produziert hat, hatte er da natürlich auch mehr Möglichkeiten und hat da auch rumexperimentiert. Hier an der Stelle auch vor allem perkussiv, also er hat Xylophon mit reinkomponiert, Tambourin ist mit dabei, eine Quio, also so eine Ratschgurke oder auch diese Frösche, die man so die kennt, die dann da so rumquatschen.
Fischgräte.
Genau, genau.
Ja, die hatten wir letztes Mal auch schon dabei.
Genau, also da hat er sich einfach auch ein Stück weit ausgetobt und das war, glaube ich, auch wichtig, um ihn am Ball zu halten. Also, dass er da auch irgendwie so sein Ding draus machen durfte.
Also eigentlich ist das Stück Tango in the Night ist eigentlich Prog-Rock. Oder Neoprog. Das könnte genauso gut von Genesis sein in der damaligen Zeit. Das passt eigentlich gar nicht so richtig zu Fleetwood Mac, muss man sagen. Aber wie gesagt, das war ja auch nicht so gedacht.
Ein absolut magischer Moment auf dem Album ist der Übergang in das Gitarrensolo vom Tango in the Night. Ein Paradebeispiel für Tension and Release, die für einen guten Song unverzichtbare Mischung aus Entspannung und Anspannung, beziehungsweise umgekehrt. Hier ist nochmal der Übergang zum Solo in Tango in the Night. Boah, was für eine Dramatik. Wenn es schon kein Tango ist, dann aber mindestens genauso dramatisch wie Tangos sind. Aber damit kannte sich die Band ja gut aus. Und Songwriting und Produktion ist das eine. Aber hier kann man mal sehen, welch ein grandioser und vielseitiger Gitarrist Lindsay Buckingham ist. Ganz spannend, 2017 ist Tango in the Night zum 30. Geburtstag als Deluxe-Version erschienen. 3 CDs neben den Originalen im remasterten Gewand gibt es jede Menge alternative Versionen, Remixe und Demo-Versionen. Und es war für mich schon ein absoluter Gänsehautmoment, mal eine frühe Demo-Version von Tango in the Night zu hören mit einem ganz anderen Charakter. Come here to the seaside. Come here with those dreams. Put them in your pocket. Schon verrückt, oder? Then I remember when the moon was full and bright, our day lit in the eyes, do the tango in the night. Da wird aus Tango in the Night, wenn du eben gesagt hast, Prog-Rock à la Genesis, würde ich jetzt hier sagen, könnte auch von ABBA sein, oder?
Ja, doch, zumindest auch das Voicing der Frauenstimme.
Ja, also es ist ein völlig anderer Charakter. Nur, also ich meine, die Instrumentierung ist ja ähnlich, aber wie die Art des Gesangs und wie geheimnisvoll er vorgetragen wird, das ist eine völlig andere Stimmung in dem Song.
Das ist auch nicht so krachig irgendwie.
Ja, genau. Fand ich schon wirklich bemerkenswert. Weil Tango in the Night ursprünglich ein Soloalbum war, wir hatten es mehrfach schon gesagt, wundert es auch nicht, dass Lindsey Buckingham großen Einfluss auf das Songwriting hatte. Und es gibt sogar mit Mystified, Isn't It Midnight und You and I Part 2 drei Kompositionen, an denen Buckingham und Christine McVie zusammengearbeitet hatten. Das hat es beim Vorgänger noch nicht gegeben, Christian.
Ja, vielleicht ist es sogar tatsächlich so gewesen, dass Christine McVie Songideen hatte, die eingebracht hatte und dann Buckingham, der ja der große Zampano auf diesem Album ist, gesagt hat, probier das doch mal so oder ich hab noch eine Idee, was man hier machen könnte und ist deswegen dann Co-Songwriter. Ob das wirklich ein Songwriting das war, dass sie gesagt haben, komm, wir setzen uns jetzt zusammen ans Klavier vierhändig und schreiben einen Song, das glaube ich eher nicht. So sind die Songs auch nicht, so muten die nicht an. Wie überhaupt hier die Anmutung der Songs eine andere ist. Also man kann das nicht mehr auf der zwölfseitigen Akustikgitarre begleiten oder auf dem Klavier, sondern das sind durchkomponierte, durcharrangierte elektronische Gebilde, würde ich mal sagen, die zwar durchaus ihren melodischen Reiz haben, aber das ist mehr als eine Melodie, Refrain, Strophe und so weiter, sondern es ist, kommt mehr zusammen, es ist komplexer.
Die beiden, also Lindsey Buckingham und Christine McVie, haben auch 2017 ein gemeinsames Album veröffentlicht. Klingt eigentlich auch mehr oder weniger wie Fleetwood Mac, wundert auch nicht weiter. Der größte Hit vom Album ist auch gleichzeitig der Opener der B-Seite der Vinyl-Ausgabe, Little Lies, geschrieben von Christine McVie und ihrem damaligen Ehemann Eddie Quintella. Little Lies, der größte Hit von Tango in the Night. Es geht um die kleinen Lügen und den bewussten Selbstbetrug in der Liebe. Christine McVie sagt dazu, die Idee des Textes ist, wenn ich die Chance hätte, würde ich es beim nächsten Mal anders machen. Aber da ich es nicht kann, lügst du mich einfach weiter an und ich werde dir glauben, obwohl ich weiß, dass du lügst. Den Satz muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Passt irgendwie zum Gefühl Chaos bei Fleetwood Mac, Katharina.
Ja, total. Und ich muss sagen, ich liebe ja, also vorneweg, ich liebe ja die Komposition von Christine McVie, weil sie einfach weiß, was sie tut. Also ich will jetzt keine Werbung für ein anderes Album machen, aber auf Rumors, ihr Song Songbird ist einfach der Knaller. Und dass sie einfach weiß, was sie tut, hört man auch an diesem Song, dieser fluffig leichte Popsong, einfach eigentlich auch dieses schwere Thema da drin verarbeitet. Also sie ist einfach großartig. Für mich die Königin bei Fleetwood Mac. Aber klar, das Beziehungsding steckt natürlich auch hier irgendwie im Song drinne. Ja, es ist nicht so ganz klar, geht es hier um die Trennung von John McVie, also dem Bassisten von Fleetwood Mac, oder eben um die Trennung von Dennis Wilson, mit dem war sie ja auch mal zusammen von den Beach Boys. Also das hat sie auch noch nie gesagt, um wen es hier eigentlich wirklich handelt.
Also McVie müsste eigentlich durch sein, John McVie. Von dem war sie ja schon 10 Jahre vorher geschieden.
Ist ja eigentlich auch relativ egal, weil es ist ja ein allgemeingültiges Thema, dass man gerne auch etwas erzählt, was man vielleicht in dem Moment, wo man sagt, ah, jetzt habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Kann schon mal vorkommen in der Liebe, oder? Wisst ihr, an was ich bei dem Song immer denken muss? An die Weichspüler-Werbung aus den 70ern. Ihr wisst schon, die mit dem schlechten Gewissen, das so halbdurchsichtig aus der Hausfrau raustritt, weil die Wäsche kratzig ist. Genau dieses schlechte Gewissen ist in diesem Song Stevie Nicks, wie sie im Hintergrund mit ihrem kratzigen Timbre singt. You can't disguise, du kannst dich nicht verstellen. Ein Knaller, was dieses Detail ausmacht. Tell me lies, tell me sweet lies. Ich sehe sie da immer so halb durchsichtig auftreten und quasi Christine McVie ins Gewissen reden, oder? Komisches Bild?
Nee.
Absolut treffend.
Okay, dann bin ich beruhigt, dass ich nicht nur da die Werbung vor mir sehe. Jetzt nochmal zu was ganz anderem. Wir müssen nochmal über synthetische Drum-Sounds reden. Warum setzt eine Band, die für ihren organischen Sound weltberühmt ist und einen ebenso weltbekannten Drummer hat, nämlich Bandgründer Mick Fleetwood, einen Drumcomputer ein? Okay, die 80er waren es, aber am Geld kann es nun wirklich nicht gelegen haben, denn Trommler hatten sie ja, Christian.
Es waren die 80er, man muss, kann es nicht anders sagen. Und diese neuen Klänge, die haben auch damals auch altgediente Haudegen auch fasziniert bis zu einem gewissen Grad, was man jetzt auf einmal alles machen konnte. Und ich glaube, Mick Fleetwood selbst hat es nicht groß gestört. Er hat ab und zu mal auf die Snare gehauen in diesem Fall dann. Und ansonsten hat er mit seiner eigenen Band weiterhin den Bluesrock gespielt, den er schon in den späten 60ern gespielt hat. Und das macht er auch heute noch mit der Mick Fleetwood Band. Also der war jetzt nicht zwingend wahrscheinlich darauf angewiesen, hier den großen Drum-Zampano zu geben. Aber man hört auch auf diesem Album, wie er von Phil Collins beeinflusst ist. Und der macht ja auch die Kombination von Drumcomputer und echten Drums. Und der ist wahrscheinlich sogar technisch Phil Collins noch, haben noch ein paar PS mehr unter der Haube als Mick Fleetwood.
Ich wollte gerade sagen, wenn Phil Collins Anfang der 80er mit Face Value ein reines Drumcomputer-Album abliefern darf, also fast reines Drumcomputer-Album, dann dürfen das Fleetwood Mac schon allemal.
Dürfen tun sie sowieso. Und wenn man sieht, was Phil Collins damit verdient hat, da hat man dann vielleicht auch gedacht, so viel kann da nicht falsch dran sein, das mal zu probieren.
Und es ging ja damals auch so eine gewisse Faszination nicht nur von Drumcomputern aus, sondern auch von diesen Simmons-Drums, ne, die eigentlich vollkommen klanglos sind, aber irgendwie so Batsch, ungewohnte Drum-Sounds erzeugt haben. Und das wurde ja bis zum Exzess ausprobiert. Heute setzt man das vielleicht noch als Effekt ein, aber nicht mehr als Hauptmerkmal für eines Drum-Sounds, ne?
Ja, aber diese ganze Drum-Computer-Geschichte, die ist vielleicht, also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass dieses Album ein bisschen nüchterner, steriler wirkt als Rumors von Fleetwood Mac. Und für mich sind diese Drum-Computer ganz entscheidend dafür, weil auch schon Phil Collins hat gesagt, er wollte einen sterilen Sound. Wenn er einen warmen Drum-Sound haben will, dann spielt er selber, so wie in The Air Tonight, dieses wahnsinnige Solo, wo er ja den Drum-Computer unterbricht, der ja immer fortlaufend, also ein Drumcomputer ist nichts Organisches, darum geht's. Und das ist bei Fleetwood Mac eben auch nichts Organisches, der irgendwie auch mal eine Mini-Tempo-Variante irgendwie mit reinbringt. Also Tempo-Variation ein bisschen retardierend ist oder ein bisschen schneller wird, ja. Und also minimal natürlich, minimalst. Ein Drumcomputer geht durch, ohne dass du ihn fragst, was er hier eigentlich so macht, ne? Der hämmert dir das Ding rein. Und ein Drummer halt eben nicht. Der spielt halt. Das ist wirklich ein Instrument. Und genau dieser feine Unterschied, den hört man hier auf diesem Fleetwood Mac Album, dass halt ein Drumcomputer was Steriles ist und ein Drummer was Organisches.
Allerdings ist es dadurch auch extrem gut tanzbar und clubtauglich. Und damals war der Clubstandard eben, dass es steril ist.
Genau, und deswegen gibt es nämlich auf Tango in the Night in der Deluxe-Version, die zum 30-jährigen Jubiläum rauskam, auch schöne Sachen, die vorher nur auf Maxi-Singles zu haben waren, zum Beispiel die Extended-Version von Little Lies, die klingt dann so. Naja, leuchtet irgendwie ein, dass das im Club gut funktioniert, wenn es so einen Rums hat, das Ganze. Und klar, das erklärt auch, warum es so gut ankam zu dieser Zeit. Zum Schluss kommen wir noch zu einem sehr persönlichen Song von Stevie Nicks. Hier kommt Welcome to the Room, Sarah. It's not home and it's not terror. In fact, do I know? Welcome to the Room, Sarah. Song geschrieben und gesungen von Stevie Nicks. Katharina, das ist mal wieder ein Beispiel für einen Song, in dem so viel Leben und Schicksal steckt, dass man, wenn man einmal anfängt, ihn zu durchsuchen, immer tiefer in das Seelenleben von Stevie Nicks blicken kann. Wer ist Sarah? Welches Zimmer ist gemeint? Und wer sind Tara und Scarlett?
Also Sarah ist Stevie Nicks. Vorneweg. Also Sarah ist ein Pseudonym, das sie gerne benutzt hat, Sarah Anderson. Es gibt tatsächlich auf dem 79er Fleetwood Mac Album Tusk, gibt es einen Song, der heißt schon Sarah, auch von Stevie Nicks. Und sie hat ja diesen Namen gerne als Pseudonym benutzt, vor allem auch als Pseudonym für die Entzugsklinik, in die sie damals musste. Sie war nämlich 30 Tage im Betty Ford Center und hat dort eben versucht, ihre Kokainsucht zu überwinden. Und ja, der Room ist praktisch der Welcome to the Room, ne? Der Therapieraum. Ne? Welcome to the Room, ja. Sarah. Willkommen im Raum, Sarah. Willkommen bei den anderen, die eben ein ähnliches Schicksal teilen und davon loskommen wollen.
Christian, gibt es einen Grund, warum sich Stevie Nicks ausgerechnet den Namen Sarah da als Pseudonym gegeben hat?
Ist schwer zu sagen. Sie hatte eine ungeborene Tochter, die sie abtreiben ließ. Der Vater war Don Henley von den Eagles. Möglicherweise ist da auch eine Art Trauma entstanden, dass sie versucht auch dann dadurch zu verarbeiten, dass sie sich selbst als Pseudonym Sarah nennt.
Sie hat, glaube ich, mal gesagt, sie betrachtet Sarah als ihr alter Ego, als die Dichterin ihres Herzens. Sie hatte auch eine Freundin, Sarah Ricoh. Und Christian, wie war das nochmal mit Tara und Scarlett?
Das kommt vom Roman oder auch dem Film Vom Winde verweht. Tara ist das Anwesen in den Südstaaten, wo das spielt, zu Zeiten des Bürgerkriegs. Und Scarlett ist die weibliche Hauptfigur, die am Ende Clark Gable dann doch nicht kriegt oder nicht will.
Okay.
Morgen ist auch noch ein Tag.
Soweit. Ja, verstehe. Und soweit dieses sehr, sehr, sehr interessante Werk, was einem Fiebertraum oder einem Entzugstraum sozusagen nachempfunden ist, so vielschichtig dieser Songs. Welcome to the Room, Sarah. Die Bandgeschichte von Fleetwood Mac ist und bleibt eine spannende, tragische und manchmal auch glückliche Geschichte. Und das größte Glück ist, dass von dieser legendären Besetzung der Band alle Mitglieder noch am Leben sind. Das hätte man damals in den 70er oder 80er nicht unbedingt erwarten können. Und ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch an Katharina Heinius und Christian Fahren.
Sehr gern.
Ne, nada.
Legen Sie Tango in the Night mal wieder auf und erzählen Sie mir, wenn Sie das Album jetzt mit neuen Ohren hören. Auch Meilensteine-Vorschläge können Sie natürlich machen. Post geht an meilensteine@swr.de. Ich bin Frank König und tschüss.
Ein Album, ein Stück Geschichte. Die S4.1 Meilensteine.
Ich finde übrigens, man kann da drauf Tango tanzen. Ich habe es ausprobiert.
Oh,
vor, zurück.
Komm her.
Und wie geschritt. Vor, zurück. Geschritt. Also wenn man es in dem Tempo macht, wie dann der Song auch ist, funktioniert
es. Ich würde es gern sehen, Christian.
Wir probieren
das, wenn wir uns mal wieder im Büro sehen dürfen, dann probieren wir das mal aus, Christian.
Ja, klar. Ja, alles klar, wir reichen das also nach.